Herzlich willkommen zum Hacking Contest 2013. Hier, es ist alles so, zum Glück haben wir unsere Protection dabei, sonst könnten wir, glaube ich, gar nicht sehen. Alles sehr hell hier vorne. Ja, schön, dass ihr da seid. Wir wollen dem Linux-Tag wieder einen krönenden Abschluss aufsetzen und den Hacking Contest starten.
Ja, bitten die Verzögerungen zu entschuldigen. Dieses Jahr haben wir ein bisschen mehr Hightech und versuchen jetzt erstmalig das gesamte Video aufzuzeichnen. Das heißt, dass wir eine Screen-Session der beiden Teams dann auch hinterher anbieten können. Das hat ein bisschen gedauert, das aufzusetzen.
Deshalb keine weiteren Verzögerungen. Wir hatten erst noch vor, hier ein Symphonieorchester zum Ritt der Walküren oder sowas einfliegen zu lassen. Das hat jetzt alles nicht mehr geklappt. Deshalb ohne musikalische Begleitung würde ich jetzt bitten, die beiden langjährigen Teilnehmer und auch Titelverteidiger jeweils in ihren Kategorien hier auf die Bühne zu kommen. Machen wir mal den Start mit dem Team der gotischen Systemquäler. Bitte schön auf die Bühne und einen großen Applaus. Wir haben mich hier vorne aus dem Publikum auf der linken Seite positioniert. Schaut euch die Systeme schon mal an. In der Zwischenzeit könnt ihr schon mal die erste, jetzt kommen erstmal die Fototermine. Ja, schön.
Vielleicht kurze Frage an das Team. Wir haben euch ja schon oft gesehen. Wisst ihr noch, wann ihr das erste Mal mitgemacht habt bei uns?
Das war 2005 in der Konstellation.
Schön, und es gab zwischendrin auch mal wechselnde Konstellationen, dass immer nur zwei von drei da waren und sowas, ja.
Prima, gut. In der Zwischenzeit könnt ihr euch schon mal mit der ersten Aufgabe befassen. Login auf Gnome 3 ist eine Herausforderung für sich. Also das machen wir mal zum Warmwerden und außer Konkurrenz. Also ihr könnt euch gern schon einloggen und einfach mal eine Shell euch besorgen. Ich glaube, die Passwörter haben wir jetzt relativ trivial vergeben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sowohl für den User als auch für den Root-Account. Jetzt haben wir hier wieder kein Bild.
Doch.
Ah, nee. Auch hier oben nicht. Achso, das ist wahrscheinlich der Screensaver, oder? Okay, gut. Ah, dann wissen wir auch, welches Team wo ist. Noch keine Hacks beginnen, aber ihr könnt einfach schon mal versuchen, euch eine Shell zu besorgen.
Vielleicht die Schrift möglichst groß, dass man...
Genau, und die Schrift.
Dann vielleicht zur Information. Wir haben die vor wenigen Wochen erschienene Debian-Version 7.0, Codename Wheezy, haben wir hier installiert. Im Wesentlichen ist es ein Debian-Install mit möglichst vielen Paketen. Ein paar Pakete, die standardmäßig nicht installiert werden, die wir als interessant empfunden haben, haben wir noch dazugefügt. Ein paar Netzwerktools, ein paar Daemons. Es liegt auch ein Kernel Source vorgebaut, auch da. Also es ist Compiler ist auch da. Also,
ja. Gut, dann wollen wir aber auch gar nicht groß viel Zeit verschwenden in den weiteren Einleitungen und bitten deshalb gleich das Team Lego Fun hier auf die Bühne, auch langjährige Teilnehmer mit Fanbase auch dabei, wie ich sehe. Die Fahnen werden geschwenkt. Und auch hier einen großen Applaus, bitte. Euer Platz ist hier zur Rechten vom Publikum aus gesehen. Auch an euch. Sucht euch den Platz. Nehmt euch ein Getränk. Kommt ihr hier? Wir haben hier Wasser, wir haben Saft, wir haben noch... ist in Cola drüben. Pangalaktische Donnergurgler gibt es erst zur Siegerehrung. Also ihr seid gut versorgt, ja? Auch hier habt ihr die 1, 2, 3, 4, 5, 6 ist mal das aktuelle Passwort. Ich habe hier vorne schon ein schönes T-Shirt gesehen. Passworts are obsolete. Guter Ansatz. Aha, da kommen noch letzte Anweisung vom Trainerstab. Das ist schwierig. Mit dem Licht müsste ich versuchen, einfach den richtigen Winkel hinzubekommen. Geht das? Sonst kann man euch nämlich nicht sehen. Okay, ich will kurz für diejenigen, die neu dazugekommen sind, einmal die Regeln zusammenfassen. Es geht hier darum, dass wir uns mal anschauen, was sind mögliche Angriffe auf Systeme. Und wir versuchen so ein bisschen in einer simulierten Umgebung nachzustellen, was passieren könnte, wenn folgende Situation eintritt. Stellt euch vor, ihr seid in einem Computerraum, in einem Büro, in dem die IT-Abteilung ist. Root, also der Systemadministrator, hat eine Shell offen und verlässt kurzzeitig, um sich einen neuen pangalaktischen Donnergurgler zu holen, das Büro und ist 15 Minuten nicht am Platz, lässt aber seine Root-Shell offen. Ist natürlich eine sträfliche Vernachlässigung, keinen Screensaver oder was ähnliches anzuwerfen. Aber das nehmen wir mal als Voraussetzung. Und dann kommen hier die entsprechenden simulierten Black Hats ins Gespräch. Sie haben nämlich 15 Minuten Zeit, diese offene Root-Shell dazu zu nutzen, um Hintertüren einzubauen, um Backdoors einzubauen, die Ihnen später, wenn Sie dann irgendwann nochmal wiederkommen, die Gelegenheit geben, sich wieder auf dem System einzuloggen. Sei es als User oder sei es auch als Root. Das gibt dann hinterher mehrere Punkte. Wir haben das Ganze aufgeteilt in drei Runden. In der ersten Runde ist die simulierte Viertelstunde, von denen ich Ihnen besprochen habe, die Rede. Das heißt, wir starten dann einen Countdown. 15 Minuten haben die Teams Zeit, auf den Systemen zu werkeln, wie immer sie es für richtig halten. Wir sehen oben auch die jeweiligen Shells. Naja, gut, das ist hier das Team Enlighten, das Team Resistance. Kester, was für ein Level hast du mittlerweile?
Level 3.
Level 3, ja, das ist ja schon mal ein ganz guter Ansatz. Das heißt, da können wir verfolgen, was passiert. Die Teams gucken bitte auf die jeweiligen Bildschirme und gucken nicht nach hinten, so dass man sozusagen nicht spicken kann, was das andere Team macht. Ich denke, da können wir einfach mit nach dem Ehrenkodex verfahren, wenn das in Ordnung ist. Okay. Nach den 15 Minuten werden wir nach einer kurzen Pause einfach wechseln und dann geht es darum, die eingebauten Schwachstellen vom jeweiligen Gegner zu entdecken. Und da haben wir auch rund eine Viertelstunde Zeit, ein bisschen plus minus und danach werden wir dann eine dritte Runde machen und sehen, was davon übrig geblieben ist und uns angucken, welche Schwachstellen noch auf den Systemen drauf sind, die niemand entdeckt hat. Gut. Alles klar? Finger gut trainiert, alle Gelenke geschmeidig. Dann brauchen wir jetzt noch, wo habe ich die Stoppuhr? Die habe ich auch noch hier. Magst du die? Warte mal. So. Machen wir doch am besten einen Timer, 15 Minuten. Dann sage ich auf die Plätze, fertig und los. Wir werden, damit es hier im Publikum nicht langweilig wird, immer ein bisschen kommentieren und müssen versuchen, das Ganze so zu formulieren, dass die jeweils anderen Teams keine Tipps bekommen. Dann schauen wir doch gleich mal, was hier losgeht. Okay. Hier müssen wir vielleicht mal gucken, dass wir nochmal die Schrift ein bisschen größer bekommen. Okay. Wir schauen einfach erstmal einen Moment mal zu, was hier eigentlich so passiert. Okay, Orientierung.
Okay, wer nicht folgen kann, was da genau passiert, muss ein bisschen Geduld haben. Wenn dieser Hack entdeckt wird, wird das Team, was ihn entdeckt hat, erklären, was es hätte tun sollen. Wenn es nicht entdeckt wird, dann kann das Team, was das eingebaut hat, hinterher demonstrieren, wie man damit Zugriff auf das System bekommt und erläutern, wie es funktioniert. Das heißt, in der zweiten oder dritten Runde gibt es dann die Chance, das zu erklären. Jetzt sagen wir erstmal nichts, um dem anderen Team keine Hilfe zu geben.
Okay. Wenn man sich anguckt, dann kommen gewisse Kommandos natürlich bei beiden Teams vor. Und wer ein bisschen den Hacking-Contest verfolgt hat, hat sicherlich auch schon mitbekommen, dass es gewisse Standardvorbereitungen gibt, die ganz typisch sind für solche Netzwerke oder Angriffe über das Netzwerk, wenn ein Angreifer sich verbunden hat. Vieles davon, einiges dient dazu, die tatsächlichen Angriffe durchzuführen. Anderes dient auch einfach dazu, die Tätigkeit ein bisschen zu verschleiern. Wenn ich das angucke, was da so teilweise passiert, okay, jetzt haben wir hier schon richtig viel Merkcode auf dem Schirm.
Und eine unserer Regeln für dieses Spiel ist, dass man alles eintippen muss während des Contests. Also man darf nicht einen USB-Stick anstöpseln mit fertigen Rootkits, das wäre langweilig. Also ist es erlaubt, einen Zettel mitzubringen mit Notizen, aber in der Zeit ist eben alles selber einzutippen.
Ja, wir sind auch mal gefragt worden, das, was ihr hier macht als Veranstaltung, ist das nicht eigentlich auch verboten? Und wie bewertet ihr das Ganze eigentlich moralisch, sowas wie einen Hacking-Contest zu machen? Da waren wir uns eigentlich der Ansicht, dass das selbstverständlich ist und selbsterklärend ist, was wir hier auch als Hintergrund haben, aber weil es auch nicht jeder vielleicht ganz unmittelbar verstanden hat, oder wollen wir auch gern nochmal hier klar formulieren, was das Ganze soll. Als Systemverwalter hat man natürlich eine große Macht. Mit so einer großen Macht kommt auch eine große Verantwortung. Und um diese Verantwortung auch vernünftig einschätzen zu können und eben auch insbesondere die Risiken einschätzen zu können, ist es natürlich wichtig, sich auch dann und wann mal ein paar Anregungen zu holen. Was kann denn eigentlich alles schiefgehen? In welcher Art und Weise würde ein Angreifer, wenn ich meine Systeme mit einer dort noch eine Schwachstelle belassen würde, aussetzen? Und das ist das, was wir jetzt hier simulieren. Also vielleicht nimmt der eine oder andere auch einfach die Anregungen mal mit, was hier alles so möglich ist. Und wie wir sehen, sind hier ja sehr kreative Ideen auch dabei.
Eine kurze Unterbrechung. Ja. Wenn ich das richtig sehe, sind jetzt die ersten 5 Minuten rum.
Ah, okay.
Da muss man nachschauen.
Ich gebe mal ein Update. Was haben wir denn hier? Ja, noch 10 Minuten, 41, noch 5 Minuten sind knapp rum. Ist das richtig? Ich sehe schon, es wird verbissen, gecodet, geskriptet und umkonfiguriert, wenn man das mal so formulieren will. Okay. Hier haben wir auch weitere Konfigurationen. Mhm. So, und wie ich schon sagte, vielleicht ergibt sich ja aus dem Hacking-Contest ein bisschen Inspiration, in welche Richtung ein Angreifer durchaus denken könnte. Und das Ganze bietet dann natürlich auch Möglichkeiten, die eigenen Systeme besser abzuhärten. Und das ist die zentrale Botschaft hier beim Hacking-Contest, zu verstehen, wie gehen Angreifer vor, damit man seine eigenen Systeme besser schützen kann.
Wir werden dann nachher nach verschiedenen Kriterien Punkte vergeben. Der einfachste Schritt ist, dass man Userrechte erlangen kann, wenn man auf dem Rechner noch gar keinen Account hat. Das soll ja nicht der Fall sein, sprich, wenn die Shells alle geschlossen sind und alle User ausgeloggt sind, sollte man überhaupt gar nicht reinkommen. Wenn man reinkommt mit normalen Userrechten, dann gibt es dafür Punkte. Wenn man sogar geschafft, Root-Rechte zu bekommen, dann ist das eine Stufe höher, das zählt dann mehr. Und wenn das lokal möglich ist, ist es nicht gut. Wenn es aber sogar möglich ist, aus der Ferne Zugriff auf den Rechner zu bekommen, dann ist es sozusagen noch mehr wert, weil es eben noch schlimmer ist.
So. Gibt es in der Zwischenzeit Fragen aus dem Publikum zum Ablauf oder zu unseren Detailregeln? Wir haben immer gesagt, wir vergeben die Punkte. Kester hat es eben schon angesprochen. Wir behalten uns auch vor, einzelne Sonderpunkte zu vergeben für äußerste Gerissenheit beispielsweise. Hatten wir selten, aber gelegentlich ist das alles schon vorgekommen. Ich erinnere mich sehr lebhaft an den Live-Hack des Kernels, wo ein Teilnehmer einmal den ICMP-Netzwerkcode verändert hat, am Live-System wohlgemerkt, um Pings mit einer bestimmten TTL dazu zu nutzen, einfach alle Prozess-IDs auf Null zurückzusetzen, was natürlich eine äußerst effektive Root-Shell-Generierung für gleich das ganze System war. Das ist schon faszinierend, was man in 15 Minuten hinbekommen kann, wenn man denn auch den entsprechenden Code hat. Das ist alles schon ein paar Jahre her, aber vielleicht sind ja noch ein paar Fragen offen geblieben zum Regelwerk. Haben wir das vernünftig und allgemein verständlich erklärt oder gibt es noch offene Punkte dabei? Ich sehe hier so gut wie gar nichts. Ne, im Moment ist gut. Alle gucken gebannt auf die Bildschirme. Ich muss jetzt mal schauen, ich habe gar nicht alles verfolgt. Da sehe ich schon eine Antwort, wenn auch eine verschlüsselte.
Also in der ersten Phase, wie gesagt, haben wir den beiden Teams vollen Root-Zugriff auf die Maschine gegeben. In der nächsten Phase werden sie mit einem normalen Nutzer-Account oder sogar, wenn sie es können, ganz ohne Nutzer-Account vorführen, dass sie da auf die Maschine Zugriff bekommen. Das heißt, in der zweiten Phase kriegen sie von uns keine Root-Rechte. Und in der dritten, In der zweiten Phase werden die Plätze getauscht und sie haben natürlich wieder vollen Zugriff auf das System und müssen versuchen, die Lücken zu finden. Die dritte Phase ist dann die Phase, in der ohne Root-Rechte mit User-Rechten versucht wird, Schwachstellen auszunutzen.
Ja. Alles, was an Programmiersprachen zur Verfügung steht, wird hier auch voll ausgenutzt, sehe ich mal wieder. Ja, das ist ja zum Beispiel eine alte Frage, Kester. Was ist deine Meinung dazu? Programmiersprachen auf Produktivsystemen. Es gibt ja Leute, die sagen, auf einem Produktivsystem hat ein GCC oder ein anderer Compiler nichts zu suchen. Was ist deine Meinung dazu? Da gibt es ja unterschiedliche Auffassungen.
Also aus Security-Sicht denke ich nicht, dass das ein echtes Problem ist oder dass man ein echtes Sicherheitsrisiko bekommt, dadurch, dass ein Compiler drauf ist. Ich meine, es gibt Leute, die sagen, wenn man das jetzt weglässt, dann kann sich jemand vielleicht nicht irgendein Tool kompilieren, aber ich denke nicht, dass das jetzt wirklich echt Sicherheit schafft. Macht es einem eventuell mehr Arbeit, weil doch zum Beispiel mal irgendeine Software zu installieren ist, die dann ein Kernel-Modul-File übersetzen muss und man dann keinen Compiler hat, dann hat man ein gewisses Problem.
Ja, sehe ich ganz ähnlich. Also grundsätzlich ist natürlich eine gute Sache, so wenig Software wie möglich auf einem System zu haben, was möglichen Angriffen auch ausgesetzt ist. Aber zu glauben, dass die Sicherheit dadurch, dass ein gewisses Programmpaket nicht vorhanden ist, gegeben ist, das würde ich nicht als wirkliches Sicherheitsfeature ansehen.
Aber kurze Unterbrechung, ich habe die letzten 5 Minuten laufen an. Beide Teams mitbekommen? 5 Minuten. Für Compiler und Programmiersprachen würde ich zustimmen, aber natürlich gilt das Gegenteil für andere Dienste, die was jetzt Dämonen und Netzwerkdienste betrifft. Also da ist weniger manchmal mehr. Also ich muss nicht jeden FTP und Telnet-Server und alles laufen haben auf einer auf einer Maschine, da sollte ich wirklich schauen, was ich brauche, was ich anbieten muss, weil jeder zusätzliche Dienst, der läuft, könnte ein Einfallstor sein.
Ja, die Einfallstore, das ist zumindest meine Meinung, sollte man grundsätzlich einfach immer mal mit einkalkulieren. Wir hatten ja vor kurzem erst wieder einen schönen Kernel-Exploit. Ich weiß gar nicht, waren wir im Linux-Tag betroffen? Mussten wir was updaten oder haben wir was abgedatet?
Ja gut, wir spielen natürlich regelmäßig die Security-Updates ein, die vom Distributor kommen. Das machen wir immer zeitnah, also ja.
Gut, ich sehe jetzt gerade 3:15 haben wir jetzt gerade noch. Das heißt, die Teams gehen jetzt wahrscheinlich schon auch in die Endrunde.
Vielleicht auch nochmal, ich meine, das sind alles erfahrene Teams, aber man kann es nochmal sagen. Wir hatten auch schon den Fall, dass ein Team richtig Aufwand getrieben hat und jede Menge Dinge eingebaut hat und am Schluss vergessen hat, die History zu löschen. Dann konnte das andere Team als erstes erstmal die History durchgehen und schauen, was haben die eigentlich alles gemacht. Das macht es natürlich dann ziemlich leicht, aber die erfahrenen Teams wissen Bescheid, wie sie ihre Spuren verwischen.
Wir haben im Vorfeld übrigens auch gewisse Arten von Angriffen ausgeschlossen, die ein realer Angreifer vielleicht durchaus machen würde. Da geht es ein bisschen um Binary Attacks. Vielleicht kannst du da nochmal das Detailregelwerk erläutern und was das Problem damit ist.
Ja gut, ob ein Attacker in dem Szenario, was du Nils vorgestellt hast, diese Möglichkeiten hat, bezweifle ich. Wir reden ja davon, dass ich völlig zufällig irgendwo eine Rootshell finde und vielleicht eine Viertelstunde Zeit habe, da was einzubauen. Ob ich dann auswendig weiß, dass ich irgendwie im Login-Programm anstelle 275 irgendwie das Byte 5 in 9 verändern muss, das bezweifle ich eher noch. Also das bedarf einer speziellen Vorbereitung, dass ich wirklich weiß, ist es diese Distribution in der Version, dann kann ich zu Hause mit einem Debugger und Disassembler, kann ich eben den Maschinencode mir anschauen und überlegen in dem Binärcode, was verändere ich, dass das Programm sich anders verhält. Und da das eigentlich in unserem Szenario nicht realistisch ist und für das andere Team ganz schwer zu erkennen ist und haben wir einfach gesagt, das ist uninteressant für diesen Wettbewerb und wir lassen das weg. Also in einem Jahr haben wir ein paar sehr spektakuläre Dinge gesehen. Ein Team hatte sich eben vorbereitet, hatte sich genau aufgeschrieben, welche Bytes in welchen Files ausgetauscht werden müssen und haben dann eben in Binaries was gemacht. Es war eindrucksvoll, wir haben es gesehen und jetzt wollen wir neue Dinge sehen. Jetzt wollen wir Dinge sehen, die wir nachvollziehen können, also wo Textdateien verändert werden und solche Dinge gemacht werden.
So, genau jetzt läuft die letzte Minute. Ich weiß nicht, wann was die Teams sich vorbereitet haben, ab wann die Verschleierungsaktivitäten einsetzen. Na, im Moment sind alle noch ein bisschen am Coden. Ja, jetzt 26 Sekunden habe ich hier auf der Uhr. Wer ist denn eigentlich alles im Rahmen des Towel Days auch hier? Ich sehe hier leider so wenig. Ja, muss man mal gucken. Ah, da auch, doch, das ist ja eine ganz gute. Ja, da ist auch noch eine größere Fraktion. Ah, alle Achtung.
Drei, zwei, eins.
Wie machen wir das? Einfach die Finger von den Tastaturen, würde ich sagen.
Also wichtig ist jetzt, dass das Passwort für Root und für User 1 noch normal gesetzt sind, dass die Leute ihr System vorfinden und mit Root-Rechten genau, löscht die History, loggt euch aus, Root-Passwort und Passwort für User 1 normale Werte und die Teams können dann das System wieder härten.
So, jetzt muss nur noch das Lock-on für das jeweils andere Team wieder noch möglich sein. So, aus eurer Sicht erstmal durchschnaufen. Ich würde mich mal erkundigen wollen, seid ihr mit eurem Programm, mit eurem Trainingsprogramm durchgekommen?
Ja, wir haben alles geschafft, was wir vorhatten, und wir hatten am Ende noch 2 Minuten Spielraum.
Oh, alle Achtung, na.
Sie sagten, Sie sind durchgekommen, hatten sogar 2 Minuten Luft am Ende. Wollt ihr auch was sagen?
Wir sind leider nicht durchgekommen und hatten keine Luft mehr am Ende, aber wir hoffen, es reicht. Wir haben ein paar komplexere Sachen gemacht und die haben ein bisschen mehr Zeit in Anspruch genommen. Und ja, es kommt jetzt drauf an, ob die dann auch noch greifen.
Da sind wir mal gespannt.
So, habt ihr euch alle gestärkt? Wollen wir jetzt gleich weitermachen und die Seiten tauschen?
Das heißt, was jetzt passiert in dem Szenario, ist, der legitime Systemverwalter kommt wieder zurück an seine Maschine und stellt fest, er hatte sich vergessen auszuloggen, da stand eine Rootshell rum, und wenn wir nachschauen, ist denn da was passiert, hat da jemand was gemacht, und versucht eben entsprechend Dinge wieder in Ordnung zu bringen, die da verändert worden sind. Und damit es nicht zu einfach wird, schließen wir jetzt auch gewisse Szenarien aus, also dass man jetzt irgendwie eine vorgefertigte Liste mit Prüfsummen hat, dass man einfach durchgeht und sagt, das ist genau verändert worden. Das ist natürlich für die Praxis sehr sinnvoll, wenn man sowas hat, aber hier für das Spiel wäre es ein bisschen langweilig.
So, gibt es von den Teams noch Statements oder Fragen? Was war die Frage?
Die Frage ist, ob wir Prüfsummen auf dem System verwenden können, wenn die vorhanden sind.
Was sagen wir dazu? Ich denke, was drauf ist, können wir auch benutzen. Ist das, was drauf ist, ein Checksummen ist auch verwendbar. Genau, sehe ich auch so. Das ist eine Standardinstallation. Was da ist, ist da. Gut. Dann auch hier wieder, loggt euch ein. Wir checken nochmal, ob das alles funktioniert.
Wir haben schon mal was gefunden. Beim Einloggen haben wir schon mal kein Passwort gebraucht. Und jetzt müssen wir nur noch wissen, woran es liegt. Aber ich habe so eine Vermutung.
Das heißt, wir sollen die Zeit schon mal starten, oder? Oder machen wir das
jetzt? Ja, ich wollte einfach mal sehen, das kann sich jeder einloggen. Und dann lasst nochmal die Finger von der Tastatur. Aber die Shell an sich funktioniert. Bei euch ist auch alles soweit richtig, dann starte ich meinen
Timer. Genau, mach bitte das, wieder die Schrift groß auf beiden Seiten, gut.
Und am besten Fullscreen, wenn es möglich ist.
Und noch nicht tippen, bitte. Fullscreen, Terminal größer? Ist das so okay? Auf dem kleinen Beamer, okay.
Ja, sehr schön.
Gut. Gut, dann starten wir die Zeit.
Gut, dann geht es ab jetzt Start wieder los. So, dann gucken wir doch mal. Ich fange hier mal mit Lego Fun an. Okay. Sie werden rot. Jetzt müssen wir mal schauen, was hier eigentlich alles so abgeht. PAM-Konfiguration wird nach gebessert, okay.
Also wichtig ist auch sowohl für die erste als auch für die zweite Runde, dass man am System nichts kaputt macht. Also was in der ersten Runde eben erlaubt ist, ist das Einbauen zusätzlicher Möglichkeiten, um aufs System draufzukommen. Aber es soll eben noch alles funktionieren. Auch in der zweiten Phase natürlich Ursprungszustand wiederherstellen ist erlaubt, aber nicht irgendwie das System verkrüppeln, dass gar nichts mehr geht und man gar nicht mehr reinkommt. Interessanterweise sind beide in demselben Subsystem unterwegs. Das PAM, das sind die Pluggable Authentication Modules, die die schon vor einigen Jahren eingeführt wurden, um den einfachen Vorgang der Authentifizierungen konfigurierbar zu machen. Das heißt, es ist nicht wie früher einfach festcodiert in einem Binary, was passieren soll, sondern man kann per Config-Files und ladbaren Modulen bestimmen, was passieren soll.
So, hier haben wir schon einen ersten Exploit offensichtlich.
Die PAM Unix, die zum zum Einloggen benutzt wird, die ist zu klein. Also die hat 6000 KB und die müsste normalerweise meiner Kenntnis nach so 55.000 haben. Das ist eine Kopie von der PAM. Das ist eine Kopie von der PAM Warn wahrscheinlich.
Oder von der Permit.
Von der Permit, genau. Okay. Ja, jetzt ist die Frage, wie man das am besten wieder rückgängig macht, ob wir da eine finden, die noch das Original ist.
Okay, gut, wir notieren das einfach schon mal.
Ja, also erstmal einen kleinen Tipp an unsere Kontrahenten. Wir haben die Datei ist immer noch da und wurde nur mit mount-bind überschrieben. Das kann man wieder anmounten. Und wir hatten genau das gleiche Problem gefunden hier. Und es gab noch eine Datei mit dem Namen oldpamunix.so, die haben wir wieder hergestellt und dazu mussten wir erstmal mit Change Address das Immutable-Attribut entfernen, damit wir die überhaupt entfernen konnten.
Okay, ja, das war ja quasi parallel.
Okay, was wir jetzt hier gesehen haben, sind schon etwas fortgeschrittenere Dinge. Heißt also, statt das Modul aufzurufen, das den regulären Zugriff prüft, wird eben das Modul aufgerufen, was in der Kette als letztes steht und den Zugriff gewährt. Einfach durch Vertauschen eines Shared Object Code Files. Das heißt, bei beiden Teams vergeben wir jetzt für das Finden einer Lücke einen Punkt. Ist das richtig?
Ja.
Kann jemand eine Strichliste führen?
Ich führe mal eine Strichliste.
Ach, das? Okay.
So, gleich auch mal der Blick auf die Uhr. Naja, 11 Minuten haben wir noch, das ist ein ganz guter Wert. Braucht ihr euren Stift? Kann ich mir den mal borgen? Danke.
Was wir auch hier sehen, es gibt nicht so viele Meldungen. Es ist sehr schwierig in einem System, das so viele Dateien enthält, einfach von Hand beim Suchen zu finden, was da verändert wurde. Das heißt, in der Praxis hat man als Administrator auch keine große Chance, wenn man wirklich einfach nur sucht und stochert zu finden, was ist denn hier jetzt nicht in Ordnung. Es könnte an so vielen Stellen etwas versteckt sein.
Ja, an der Stelle ist sicherlich eine Tripwire-Checksumme grundsätzlich nützlich, um entsprechendes zu finden. Nichtsdestotrotz ist es sicherlich auch ein guter Ansatz, an den neuralgischen Stellen mal nachzuschauen und das mal zu verifizieren. Hier haben wir eine weitere Meldung, ja? Was habt ihr gefunden?
Wir haben in der Datei /etc/modprop.d/alsa-base.conf entdeckt, dass da unter bestimmten Umständen das Root-Passwort auf einen bekannten Wert geändert wird und das nehmen wir jetzt raus.
Sehr schön, gut. Jetzt müssen wir mal gerade gucken, wo hier auf dieser Okay, ihr habt das auskommentiert, nicht wahr? Gut, dann können wir uns das hinterher nochmal angucken. Ja, dafür auch einen Applaus.
Das heißt, um das auszulösen, hätte man auf das Sound-Device zugreifen müssen, vermute ich mal. Ist das richtig? Versuch auf Sound-Device zuzugreifen, hätte was getan?
Wir sind nicht ganz sicher. sicher? Wir sind nicht ganz sicher. Es ist, die Datei heißt isa-base.conf, aber es kann natürlich beliebige andere Devices, es muss nichts mit ISA zu tun haben.
Okay, es hängt davon ab, welche Device Major und Minor Number eingetragen war, aber okay, hätte zur Tarnung als Sound getarnt sein können, aber man hätte den Kernel dazu bringen müssen, ein Modul nachzuladen, was durch einen Zugriff auf Devices beispielsweise möglich wäre. Weil das läuft ja alles mit Root-Rechten an der Stelle.
So, wie wir sehen, haben wir die Systeme so konfiguriert, dass relativ viele Daemons schon laufen. Das war aber nicht die Standardkonfiguration, sondern das hast du nachkonfiguriert, oder, Kerstin?
Na, was ich gemacht habe, ich habe einfach die Netinstall-CD Debian 7 genommen und da gibt es am Anfang so einen Dialog, was für eine Maschine ist das, Webserver, Development-Maschine, und da habe ich einfach alles ausgewählt. So, das installiert nicht das komplette Debian-System, aber das installiert schon mal relativ viel, Development, Compiler, Webserver, und anschließend habe ich von Hand noch ein paar Sachen installiert, wie Netcat, SOCat und so weiter.
Ja, wir haben gerade noch einen Bash-Prozess gefunden, der auf GTI 16 lauscht. Den werden wir mal beenden.
Ja, auch sehr schön. So, wo sehen wir ihn da? Okay, da hinten.
Ja.
Sehr gut.
Okay, das ist diese TTYs, die wir hier sehen. Wer das kennt, man kann unter Linux mit Ctrl-Alt F1, F2, F3 im Textmode verschiedene Shells bekommen. Normalerweise geht es bis 12, man hat ja nicht mehr als 12 F-Tasten. Und da würde man nichts sehen, aber man kann auch weitergehen mit, es ist Ctrl-Shift-Cursor links, rechts. Und da gab es eben eine weitere Shell, die versteckt war und ohne Zugriff hätte man einfach Root-Rechte gehabt.
Ja, wir haben eine Kopie von der Dash gefunden, die so mit Root gesetzt ist. Die heißt Bin Root Shell mit Doppel-Null als O. Und die wird gerade mal entsorgt. Ja, die hatte Suitbit, Suit Root gesetzt, und es war halt eine Kopie von der Dash, also eine Suit Shell, unter anderem Namen halt.
Okay, auch.
Ja.
Genau, dieses S, was wir da sehen, wo sonst das X steht beim Binary, bedeutet eben, dass wenn das Programm gestartet wird, dass es eben nicht unter der User-ID desjenigen läuft, der es aufruft, sondern unter der User-ID des File-Owners, der in diesem Fall Root war. Und das ist der Mechanismus, wie unter Unix ein Prozess mit weniger Rechten mehr Rechte erlangen kann, wird von Systemprogrammen benutzt, aber das darf man eben nur bei Programmen machen, die dann ihre eigenen Sicherheitschecks machen, überprüfen, welche Dinge kann ich dem Nutzer erlauben zu tun. Wenn ich eine Shell nehme und versehe die mit dem S-Bit, dann hat man nach dem Aufrufen ohne Passwort eine Root-Shell. Das heißt, S-Bit-Programme sind auf dem System schon kritisch.
So, 5,5 Minuten sind noch übrig. Wir haben es im Moment 3-2 stehen in den gefundenen Lücken.
Okay, da ist noch was beim Team Gucci-Systemquelle gefunden worden.
Wir haben in User Include einen Pfeil namens Root-Shell gefunden, was ebenfalls ausführbar und setuid-root gesetzt war. Und wir entziehen dem jetzt einfach mal die Ausführungsrechte, damit man es für böse Dinge nicht mehr nennen kann.
Also hier sieht man, da...
Wir werden es nicht ausprobieren, was es tut, wenn man es aufruft.
Gut, okay, damit dann
das haben dann die gotischen Systeme... Nur anders, da ich drehe. Ja. Und auch keine ausführbaren Programme in Include normalerweise.
Gut, damit haben dann die Systemquäler gegenüber dem Team LegoFun gleichgezogen, zunächst mal in der Anzahl der entdeckten Lücken.
Noch etwa 4 Minuten Zeit.
Sie schauen sich hier die Crontab an, sehe ich gerade. Das sieht relativ normal aus. Die einzelnen Crontabs noch. Das ist zumindest alles vom selben Timestamp, was nicht viel heißen muss, aber...
Dann kriegen wir hier einen Schnelldurchlauf durch alle wichtigen Systemdateien auf einem Linux-System. Also wer traditionelle Unix-Systeme kennt, da waren die Cron Einträge einfach in Warspool Gron irgendwo. Man konnte mit dem Grontab-Kommando diese editieren. Moderne Gron-Systeme unter Linux haben noch in etc zusätzliche Gron-Tabellen, ganz bequem geordnet nach täglich, wöchentlich und so weiter. Da muss man auch mal nachschauen, was da passiert. Noch was gefunden?
Wir haben eine SOCAT-Instanz gefunden, die auf TCP-Port 382 lauscht und bei Connect eine Bash startet. Das heißt, es ist im Prinzip...
Kannst du es mal markieren auf dem Bildschirm? Ich sehe es gerade noch nicht.
Prozess-ID 4942.
Ach, da oben, richtig. Ja, genau. Ein SOCAT.
Und das ist praktisch eine Rootshell an Port 382
ohne Authentifizierung. Auf 382. Ja, auch dafür ein weiterer Punkt. Ich sehe gerade, LegoFan will zum 4:4 ausgleichen. Habt ihr schon was?
Wir haben jetzt mal ein IP-Tables-F gemacht, weil wir nicht genau wissen, was das hier macht und das möglicherweise auf dem Port in irgendeiner Form ein böses Kommando startet.
Okay, damit habt ihr sozusagen die Tables komplett wieder zurückgeflasht, ja?
Ja, und wir haben gerade noch etwas gefunden in der Datei Proxus Kernel Core Pattern, die ausgeführt wird, wenn irgendein Programm einen Core-Dump liefert. Da wird auf das Programm UserBin VI SetUserID root gemacht, was im Endeffekt eine Root-Shell entspricht.
Ja, in der Tat. Das ist eine Spezialität von Christian, glaube ich. Ich notiere die beiden mal.
Das waren dann zwei verschiedene Dinge, die gerade gefunden haben. Oder soll ich mal gerade die letzten Dinge erläutern? Wir geben Nachspielzeit hierfür, oder? Dass nicht so viel auf einmal ist. So viele Tools, die jetzt hier gezeigt wurden. Das SO-Cut, was eben gefunden wurde, wer es nicht kennt, ist so ähnlich wie NetCut. Das ist ein Programm, was es erlaubt, per Kommandozeile sich an Ports zu binden und einzelne Ports zu verbinden mit Kommandos oder anderen Ports. Ein Schweizer Taschenmesser im Bereich Netzwerke. Dann, was das Team LegoFan gefunden hatte, das war einmal eine Firewall-Regel, die dann automatisch ein Programm aufruft in bestimmten Fällen, die normal nicht da ist. Und das andere war der Mechanismus, der benutzt wird, wenn ein Programm abstürzt. Das kennt man vielleicht, ein Programm stürzt ab und dann gibt es einen Dialog, möchten Sie dem Autor eine Mail schicken. Um das abzufangen, gibt es Kernel-Support eben, wenn der Kernel einen sogenannten Segmentation-Fault hat, dass man da was tun kann. Und da wurde auch ein Mechanismus ersetzt, dass eben nicht ein gutmütiges Programm eine E-Mail schickt an den Autor, sondern mit Root-Rechten eben im System irgendwo was verändert. Ich gebe das Mikro ab an das Team Gotische Systemquelle.
Wir haben noch ein Config-Let vom rsyslog.de gefunden, namens readme.conf, im Unterverzeichnis. Und das startet als externen Prozess bei bestimmten Log-Nachrichten, die reinkommen, ein Binary namens bin.atg. Das haben wir vorhin schon umbenannt. Das wird er also nicht mehr finden zum Aufrufen. Und damit wäre es wahrscheinlich möglich gewesen, mit Log-Nachrichten, die von außen kommen, den rsyslog.de-Kommandos ausführen zu lassen. Einfach als Inhalt der Log-Nachricht einfach das Kommando.
Ja, das war auch schon das Signal, dass die Zeit um ist.
Ja, aber wir wollten ein bisschen Nachspielzeit geben, weil ich eben noch was erläutert habe. Machen wir noch eine Minute extra.
Eine Minute geben wir noch drauf. Wir hatten ja ein bisschen Besprechungszeit noch. Das können wir noch machen.
Ja, der rsyslog-Daemon, der ist dazu da, wenn man seine Logmeldungen von verschiedenen Hosts an einer zentralen Stelle sammeln möchte, dann können alle Hosts eben an einen zentralen Host was schicken. Und da wurde eben eingegriffen, wenn über das Netzwerk ein solches Syslog-Paket erscheint, wurde eben im Programm ausgeführt. Nicht Standard, das war eben durch das Team verändert.
So. Dann gucke ich hier nochmal drauf. Ich gebe jetzt noch eine Minute drauf und dann beim nächsten Klingeln ist dann tatsächlich das Ende erreicht. Ja, die vielen verschiedenen Schreibweisen von Root oder Root-Shells, irgendwie muss man sie ja verstecken. Root, Tor sind auch beliebte Namen.
Wir haben auch schon Anspielungen an den heutigen Tag gesehen. 42, passend zu dem Towel Day in Douglas Adams. Auch beliebte Zahlenkombinationen in Hackerkreisen.
So, ein letzter Check durch die Prozesstabelle.
So, die Uhr sagt noch 10 Sekunden.
So, dann können wir mal runterzählen. Okay, dann würde ich die Teams bitten, auch wieder Hände von den Tastaturen. Und auf jeden Fall hier schon mal großer Applaus auch für die zweite Runde.
Haben wir den aktuellen Punktestand?
Ja. Tauscht erstmal doch mal die Plätze, dann können wir das mal in Ruhe noch mal besprechen. So, ich würde gerne noch einmal sozusagen mit beiden Teams mit der vollen Aufmerksamkeit besprechen, was wir jetzt gefunden haben. Eins möchte ich gleich vorwegnehmen. Es steht aktuell 5-5. Es bleibt also spannend. Die gotischen Systemquäler haben 5 Schwachstellen gefunden. Das erste, bei der ersten ging es um die PAM auf. Könnt ihr euch noch entsinnen und könnt dazu was sagen, was euch merkwürdig vorgekommen ist, wie ihr drauf gekommen seid und was wohl möglicherweise der Impact davon ist?
Wir konnten uns ohne Passwort einloggen und wie wir drauf gekommen sind, dass wo das getriggert wird, wir haben es selber gemacht. Also wir hatten beide die gleiche Idee, indem wir in der Security die PAMs überschrieben haben, die PAM Unix SO mit PAM Permit SO, was eigentlich immer okay rauswirft. Und somit kann man sich da immer zu jedem User machen und alles Mögliche damit anstellen.
Die Ausführungen waren ein bisschen anders bei uns. Also die Lego-Fan-Leute oder Lego-Fan, wie spricht man euch eigentlich aus? Lego-Fan, ne? Ihr habt es per Bindmount gemacht, wir haben es einfach durch drüber kopieren und sichern der alten Datei gemacht. Also in beiden Fällen war es restaurierbar.
Okay, gut. Vielleicht da von euch auch gleich, weil es um dieselbe Schwachstelle geht. Wie habt ihr es rausgefunden? Wie kamt ihr drauf?
Wir haben damit als erstes gemerkt, dass wir zum Eindocken gar nicht mehr nach einem Passwort gefragt wurden. Und dann war klar, dass da etwas mit PAM kaputt war.
Okay, klar, das betrifft natürlich auch das XDM-Login. Insofern kommt man da natürlich dann schnell drauf. Vielleicht machen wir gleich bei euch weiter. Ihr habt dann auch, ihr seid dann geblieben bei PAM, oder ist das überhaupt? Nee, das ist kein PAM-Modul, Quatsch. Diese ALSA-Base-Geschichte. Um was ging es denn da überhaupt?
Also das ist im Verzeichnis etc.modprop.de und es wird unter bestimmten Bedingungen ausgeführt, wenn der Kerl merkt, dass er irgendwelche Hardware-Treiber oder ähnliches braucht, dann führt er da etwas aus und da war ein Skript drinnen, dass das Root-Passwort ändern soll. Und das haben wir auskommentiert.
Habt ihr das Ganze verfolgt, Systemquäler, mit der ALSA-Base? Und möchtest du das kurz erläutern?
Also ja, es ist jetzt natürlich die Frage, ob wir verraten, was dieses Modprop getriggert hätte. Also ich sage mal so viel, an einer bestimmten Stelle im Dateisystem gibt es eine Device-Datei, die angefasst worden wäre und dadurch hätte der Kernel versucht, ein Modul zu laden. Dieses Modul gibt es gar nicht. Das ist einfach, also die Major Minor Number des USB Device-Files hätte dazu geführt, dass dieses Modul, was in der ALSA-Base-Conf auf ein fiktives Modul namens PTX gealiast wurde, dass er das geladen hätte oder versucht zu laden und stattdessen hätte er aber mit Install PTX Echo Root Doppelpunkt bekanntes Kommando an chpasswd das Root-Passwort geändert. Das heißt also, über den Modullademechanismus des Kernels hätten wir das Root-Passwort umgesetzt. Soll ich den Triggermechanismus verraten? Dann ist er ja verbrannt. Egal, okay, es war der SSH-Login-Mechanismus und zwar haben wir dem Root-Account eine Authorized Keys-Datei verpasst, die gar keine ist, sondern eben dieses Character-Device. Das heißt, man hätte sich als User Root mit irgendeinem Public Key per SSH versucht anmelden zu müssen. Das triggert den SSH-Daemon dazu, dass er diese Datei anfasst, die eben ein Character-Device ist, und im Nachgang den Modullademechanismus, und dadurch hätte man danach ein bekanntes Root-Passwort gehabt. Also mit irgendeinem Dummy-Key versuchen einzuloggen, dann nochmal einloggen mit Passwort, das man ja nun kennt, und da ist man drin.
Na, alle Achtung. Was hätte diese Schwachstelle originär getriggert? Ich meine, ihr habt doch sicherlich keine Soundkarte dabei, die ihr dann in den USB-Port gesteckt habt. Oder
nee, USB war ein Versprecher. Es ging einfach nur um eine Device-Datei.
Ach so, okay.
Also die root.ssh authorized keys ist von uns angelegt worden als Gerätedatei, als Character-Device.
Ah, okay.
Major verstehe. 80, minor 0.
Okay.
Und die modprop.conf sagt jetzt dem Kernel, wenn er Request Module Major 80 minor 0 macht, er ruft dann Modprobe nicht mit einem festen Modulnamen auf, sondern eben lad mir mal das Modul char Major 80. Und es ist jetzt Sache der Modprobe-Konfiguration, diese numerische Device-Angabe zu einem Modulnamen per Alias aufzulösen. Und das Alias haben wir ihm halt gegeben, ist uns aber leider entsorgt worden.
Okay. Gut, sozusagen über zwei Banden in dem Fall, über ja. SSH und dann die entsprechende Gerätedatei und dann den Modprobe.
Genau, mit Public Key war es halt gemacht, damit es nicht so aus Versehen getriggert wird. Also ein einfacher SSH-Connect triggert diesen Mechanismus nicht.
Ja, okay, verstehe. Gut. Ja, dann vielen Dank für diese Erklärung. Ich gucke gleich mal weiter. Ich frage auch hier nochmal weiter Lego-Fan, ihr hattet dann Prozesse auf TTY 16 gefunden. Könnt ihr das mal erläutern, wie ihr drauf kamt und was es wohl sein könnte?
Also wir haben eine Bash gefunden, die auf TTY 16 lauscht und die da höchstwahrscheinlich Kommandos entgegennimmt, und dann kann jemand, der lokal an die Tastatur kommt, beliebige Kommandos ausführen. Und wir haben versucht, diese Bash zu killen, aber der Prozess wurde immer wieder neu gestartet. Wir haben leider nicht rausgefunden, wo der neu gestartet wurde.
Okay, das gefunden? Heißt.
Habt ihr es nicht gefunden?
Nein.
Okay.
Okay, dann geben wir, das werden wir gleich alles verrechnen. Das heißt, die Schwachstelle ist schon entdeckt worden, aber sie ist eben nicht behoben worden. Das werden wir mit einem entsprechenden Punkt für das jeweils gegnerische Team dann verbuchen. Das rechnen wir dann in der Gesamtauswertung raus. Systemquäler, ihr hattet noch irgendwie diverse Root-Shells gefunden mit irgendwelchen Nullen drin, bei, ich glaube, im Include-Verzeichnis. Gab es da eben eine Anmerkung irgendwo?
Moment.
Erklärt ihr noch, wie dieser Startmechanismus läuft für die Shell auf dem TTY16?
Ja, erklären wir noch. Also wir können es jetzt machen.
Das würde ich sagen, machen wir in der Runde 3, ja, wo wir dann irgendwie die Vorführung machen der übrig gebliebenen, weil das ist ja jetzt ein übrig gebliebener Exploit. Das gucken wir uns gleich noch an. Zu der Root-Shells, möchtest du dazu was sagen, die du gefunden hast? Gut, zu der Root-Shell, das war wahrscheinlich relativ einfach, oder wie seid ihr jetzt drauf gekommen?
Verschiedene Programme gefunden, indem wir einfach nach Executables gesucht haben, die sogenannte User-ID-Bit gesetzt haben. Das bedeutet, dass, wenn dieses Programm ausgeführt wird, automatisch der Benutzer die Rechte des Besitzers dieser Datei bekommt. Was natürlich, wenn der Besitzer der Datei Root ist, wird das Programm mit Root-Rechten ausgeführt. Wenn das eine Shell ist, nimmt die beliebige Befehle an und führt die dann auch mit Root-Rechten aus. Und da haben wir halt einen in bin und einen unter user include gefunden.
Okay, gut. Da noch eine Anmerkung?
Ja, dazu wollte ich noch anmerken, dass die Root-Shell in user include eigentlich keine Root-Shell war, sondern nur ein Hardlink auf bin-ping.
Ja, die war ziemlich kurz, das Binary.
Also. Okay, aber wir haben zwei Suite-Programme gefunden, die nicht so ins System gehören.
Okay.
Ja, zwei Namen für Dateien mit Suite, die so nicht ins System gehören, und eins davon war auch eine Datei und nicht nur ein Name, der nicht hingehört. Machen wir es mal ganz exakt.
Okay. Was haben wir hier noch? Den SOCAT mit einem Listener, den hattet, fangen wir mal drüben nochmal an, mit den IP-Tables. Was ist euch da aufgefallen?
Also wir haben eine sehr merkwürdige IP-Tables-Regel gefunden, die auf einen bestimmten UDP-Port triggert, und wir haben das dann mal zur Sicherheit entfernt.
Okay. Und ihr habt das, das Kommando -F macht genau was bei IP-Tables?
Okay. Das Kommando -S flasht die Regeln, also löscht alle Regeln. Und okay, weil es keine richtigen Firewall-Regeln auf dem System gab, konnten wir das machen.
War die Erklärung gewünscht oder die Erklärung, was die Sache eigentlich machen soll? Ich dachte es mir.
Bitte.
Ja, komm, egal. Die IP-Tables-Regel hat als Target Idle-Timer. Das heißt also, das Paket wird weder verworfen noch durchgelassen, also durchgelassen wird es, aber es triggert halt eine andere Aktion. Und zwar das Idle-Timer-Target in IP-Tables setzt praktisch einen Timer auf, der mit einem gewissen Wert initialisiert wird. Und wenn so und so lange die Regel nicht wieder ein Paket gesehen hat, was auf sie matcht, erreicht dieser Timer wieder null. Und wir hatten jetzt einen Listener gebaut, einen Prozess, der sich den Timerwert aus dem SysFS ausliest. Dort wird er vom Kernel eingeblendet. Und wir haben praktisch den Spieß umgedreht. Wenn in dem Timer nicht null drin steht, dann wurde ein entsprechendes Paket gesehen, das wir von außen schicken irgendwann. Und dann hätte er eine Rootshell auf einem hohen Port gestartet. Das heißt also, die IP-Tables-Regel war nur dazu da, einen Timerwert im User Space zu haben, den man abfragen kann, an dem man erkennen kann, ob ein magisches Paket eingetrudelt ist, um dann entsprechend zu reagieren.
Okay. Ja, dann haben wir noch die Core Patterns. Nochmal die Frage an Lego-Fan. Was ist euch da aufgefallen?
Ja, also wir hatten in Proxus Kernel Core Pattern etwas gesehen, dass da ein Pipe-Zeichen steht, und wenn da ein Pipe-Zeichen steht, dann wird das Ganze als Kommando ausgeführt und der Core-Dump wird an das Kommando gepiped. Und in dem Fall war das Kommando ein CH-Mod 4755 auf VI. Das heißt, wenn es ausgeführt worden wäre, dann hätte das den VI-Set-User-ID root gemacht, und dann hätte man irgendein Skript, das von root ausgeführt wird, ändern können, oder die etc-pass-WD oder die etc-shadow, und sich so trivial root-Rechte verschaffen können.
Okay, gut. Das hatten wir in abgewandelter Form schon mal in den vergangenen Jahren gesehen. Das war wahrscheinlich einfach zu implementieren, könnte ich mir vorstellen.
Muss natürlich auch funktionieren.
Gut. Dann letzte Frage. Wir hatten auch noch so einen Listener mit einem SOCAT. Ich glaube, den hatten wir schon währenddessen kurz erläutert. Es sei denn, haben wir da irgendwie was Spezielles übersehen? Das war einfach eine Rootshell, die am Port hing, oder?
Ja, wir haben den Prozess mit PS dann gefunden. Wir hatten allerdings vorher die Situation, dass bestimmte Verzeichnisse, PIT-Verzeichnisse in PROC, anscheinend per Bind-Mount mit leeren Verzeichnissen oder mit irgendwas Unverfänglichem übermountet waren, sodass dieser Prozess wahrscheinlich zu Anfang nicht sichtbar war. Aber wir haben dann großräumig da Mounts in PROC abgeräumt, die dort nicht hingehören, und dann war eben nach einem nochmaligen PS-Aufruf dieses SOCAT sichtbar.
Ah, okay. Das heißt, da habt ihr dann auch erstmal die Verschleierungsmaßnahmen entfernen müssen.
Ja.
Okay, gut. Die letzte Frage hätte ich jetzt noch das war, glaube ich, ein Airsys-Log-D, oder? Den ihr da hattet. Da war, glaube ich, in der Konfigurations- oder war es ein anderer Log-Daemon? Ich weiß es
nicht. Ja, es war der Airsys-Log, und es war eigentlich eine Abwandlung von einer früheren Geschichte, die, glaube ich, letztes Jahr gemacht wurde. Letztes oder vorletztes Jahr. Die Airsys-Log-Konfiguration gibt her, dass für bestimmte Log-Nachrichten, die bei dem Auftreffen pro Log-Nachrichten-Kommando ausgeführt wird. Also ein externer Helper, der irgendwas mit dem Log-Text anstellt. Und da man Airsys-Log ja auch dazu bringen kann, Log-Nachrichten von Remote, also über Netz, zu akzeptieren, kann man das natürlich auch wunderbar aus der Ferne triggern. Und das, was wir gesehen haben in einer der, nicht in der Hauptkonfigdatei, sondern in einer weiteren Konfigdatei, die mit eingelesen wird, ist, dass eben für Pakete, ich glaube, der Kategorie auf, mit einem bestimmten Log-Level, weiß ich jetzt nicht mehr, ein externer Helper namens atg, bin.atg, also atg, aufgerufen wird. Den haben wir vorher schon gefunden im Filesystem, wussten nicht so recht, wozu er gut ist und haben ihn einfach mal umbenannt. Das heißt, der Ersyslog, die wird jetzt die Sache nicht mehr finden. Wir haben dann auch noch in der Ersyslog-Conf die Benutzung dieses Helpers ausgebaut und der Zweck war wahrscheinlich gewesen, eine Log-Nachricht zu schicken mit einem bestimmten Text und der Text wird dann einfach als Kommando ausgeführt. Ist das richtig?
Ja. Ja, also der Plan war, dass dieses ATG jedes Mal ausgeführt wird, wenn eine Log-Message kommt. Und was wir da verwendet hätten als Message wäre vom SSHD, wenn die, bei SSHD sagt der Server jeweils die Version von dem SSH-Server und der Client sagt in der ersten Zeile die Version vom SSH-Client. Und wenn der Server einen unpassenden Client, mit dem er nicht reden kann, findet, dann schreibt er den Namen des Clients in die varlog auf.log und darüber hätten wir ein Shell-Kommando eingeschleust.
Okay. Okay, das ist auch über zwei Banden gewesen.
Aufmerksam sind wir dadurch geworden, dass der Ersyslog einfach neu gestartet wurde und somit eine höhere PID bekommen hat und weiter unten aufgetaucht ist, wo wir gedacht haben, so, ist nicht normal.
In der Tat. Gut. So, dann machen wir mal einen kurzen Zwischenstand. Wir haben gesagt, beide Teams haben fünf Schwachstellen entdeckt. Und wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, gehen wir mal bei LegoFan, bei den von LegoFan gefundenen Schwachstellen durch. Dann habt ihr die PAM auf, das habt ihr auch gefixt,
ja.
Die Schwachstelle gefixt. Die ALSA-Geschichte, die habt ihr ebenfalls, glaube ich, behoben,
ja.
Durch Backmoven, genau. Der Prozess auf TTY 16, der läuft scheinbar immer noch, ne?
Ja, der startet sich automatisch neu und wir haben nicht gefunden, woher.
Okay, das heißt, den nehmen wir mal raus. Die IP-Tables, die habt ihr mit minus groß F geflasht.
Ja.
Und das Core-Pattern, das habt ihr wie gelöst?
Da haben wir diese Datei im Brock-Dateisystem mit dem String Core überschrieben, das heißt, das ist das, was da normalerweise drinnen steht und das bedeutet, dass einfach eine Core-Dump-Datei mit dem Namen Core angelegt wird.
Okay, ja, dann würde ich sagen, dann geben wir da fünf Punkte für fünf entdeckte Schwachstellen und vier weitere Punkte für vier behobene Schwachstellen. Dann sind wir hier bei 9 Punkten in der Zwischenrunde. Fragen wir dasselbe auch nochmal bei den Systemquälern ab. Die PAM auf, die habt ihr wie behoben?
Wir haben die Bindmonts wieder gelöst.
Ah, okay. Das heißt, seht ihr auch als behoben an, ja? Okay, gut. Wenn die jeweils anderen Teams das anders sehen und denken, da geht doch noch was, dann haben wir natürlich noch die Runde 3. Wir wollen jetzt einfach nur mal abfragen, wie jetzt sozusagen das Härten funktioniert hat. Okay. Die Dash-Kopie, die habt ihr, was habt ihr damit gemacht?
Unbenannt und jeweils das Suite-Bit entfernt oder generell die Ausführung.
Okay.
Ja, eine haben wir auch gelöscht, ja.
Ja, okay. Das waren ja quasi zweimal ein ähnliches Pattern, einmal mit der Root-Shell, der Dash und dann irgendwie Include-Root-Shell. Verstehe? Das SOCAT?
Haben wir gekillt.
Ja, der Prozess existiert nicht mehr. Hoffen wir.
Okay, dann ist hier die Behauptung, dass das weg ist. Und der R-Syslog-D, habt ihr wie gefixt?
Ja, da haben wir zum einen den Helper umbenannt, der auch also unprivilegiert im Dateisystem rumsaß, weil er wäre ja initial eh schon mit Root-Rechten gestartet worden vom R-Syslog-D. So wird er nicht mehr gefunden, weil er umbenannt wurde. Außerdem haben wir dieses Syslog-Conf auch wieder bereinigt.
Okay, dann würde ich sagen, auch hier 5 Punkte für 5 gefundene Schwachstellen und 5 weitere Punkte für 5 Fixes. Und dann steht es jetzt nach Ende der Runde 2 im Moment 10-9 für die gotischen Systemquäler. Da einfach mal Applaus. Dann gehen wir jetzt über zu Runde 3.
Ja.
Ihr könnt euch schon wieder einloggen.
Ja. So, nochmal zum Stand, wo wir jetzt stehen. Die Teams sitzen wieder jetzt nach den ganzen Tauschaktionen an dem Rechner, an dem sie am Anfang gesessen haben. Also sprich, der Rechner, in dem sie selber Sicherheitslücken und Hintertüren eingebaut haben. Und einige davon wurden ja gestopft. Jetzt ist die Idee, dass die Teams uns vorführen, wie sie mit den Sicherheits- und Hintertüren, die sie eingebaut haben, in das System reinkommen. Auch hier wollen wir ein Zeitlimit geben. Wir müssen heute nämlich auch pünktlich schließen. Um 18 Uhr ist die Veranstaltung zu Ende. Das heißt, wir haben eine Viertelstunde für die dritte Runde und eventuell ein, zwei Minuten länger, wenn wir halt für Erklärungen länger pausieren. Aber ansonsten eine Viertelstunde. Ist der Timer gestartet?
Noch nicht, es gab zwei Fragen.
Von? Ah, es gab eine... also können wir starten?
Ja, wir können auch schon was demonstrieren.
Wir sind schon eine Sache schon.
Dann starten wir jetzt mal den Timer und lassen uns von den gotischen Systemquellern erklären, was sie gemacht haben.
Ich habe mich ja gerade als unprivilegierter User mit SMB Client an das Share CD-ROM vom Samba, vom lokal laufenden Samba-Server verbunden. Und ja, ich bin hier im Root Directory, jetzt gehe ich mal nach etc und jetzt hole ich mir mal die Shadow. Ups. Und das geht. Und ich kann auch mal. Genau. Also ich könnte auch schreiben, ich will aber jetzt erstmal noch was anderes sehen. Genau, da läuft eine hoffentlich. Richtig, genau. Da läuft sie. Eine Busybox Netcat Shell an Port 666, wo wir natürlich Root sind.
Ah, okay, da haben wir doch schon die Root Shell.
Also das ist ein Remote Root. Zusätzlich hat man per Samba noch die Möglichkeit, Files zu lesen und zu schreiben als Root. Aber
okay,
man kann auch Prozesse ausführen.
Okay, gleich zwei Exploits auf einmal, da auch ein Applaus.
Also der erste Exploit mit Samba funktioniert auch remote, richtig? Das heißt, da gab es keine Einschränkungen in Samba, dass das auf eine bestimmte Absenderadresse. Und der Bind, war der an Localhost oder auch an Stern?
Das war Stern.
Okay, ist beides von remote möglich. Das heißt, man muss keinen Account auf dem Rechner haben, man kann von außen übers Netz mit Samba-Dateien lesen und schreiben. Das heißt, alle Dateien auf dem System verändern, die Passwortdateien. Und man kann eben an die laufende Busybox sich verbinden, auch von außen. Das heißt, das gibt dann Remote-Exploits in drei Punkte, oder? Und ja, Remote-Root.
Ich notiere die erstmal hier. Also die Bind-Geschichte, Remote-Root. Nee, das war auch Root, ja?
Nee, ne, Root heißt...
Und Samba, ja klar, das war... ihr konntet die per Samba zum Beispiel die Shadow überschreiben, ne? Habe ich das richtig verstanden?
Ja.
Das heißt, um dann Root-Zugriff zu bekommen, Remote, wäre was passiert?
Man würde sich ein bekanntes Passwort-Hash in die Kopie der Samba, der Shadow schreiben und sie dann zurückschreiben.
Okay, gut.
Allerdings ist das gar nicht nötig, weil ja zusätzlich noch durch den Zugriff ein Netcat mit einer Shell, die passwortlos benutzbar ist, an einen Port gebunden wird. Also das hat, der Samba Connect hat eine Doppelfunktion. Einmal also können wir das gesamte Filesystem remote lesen und schreiben und zum anderen kriegen wir aber auch eine Remote-Shell per Netcat.
Schon klar, das würde ich jetzt als zwei Exploits ansehen. Oder seht ihr das als eine, also das sind ja zwei unabhängige Dinge. Oder hängt das mit demselben Mechanismus zusammen?
Also es hat denselben Trigger, das ist jetzt ein bisschen schwierig.
Naja, okay, ich habe es einfach mal notiert, wir gucken uns hinter das alles nochmal an.
Okay. Dann hat das Team Lego Fahren auch einiges gefunden. Geben wir denen jetzt Gelegenheit, das zu erklären?
Ja, also ich fange mal an. Das mit dem mount-bind, was pamunix.so durch pampermit.so ersetzt, das haben wir in einem Skript verborgen, das bei jedem Auslog- und Wiedereinlog-Vorgang aufgerufen wird. Das heißt, diese Lücke ist inzwischen wieder da, wurde nicht richtig gefixt. Und jetzt werde ich noch werde ich also das wieder manuell temporär entfernen, diese Lücke, und dann zeigen, dass es noch eine andere Lücke in der PAM-Konfiguration gibt, über die wir nochmal reinkommen. Also hier habe ich einfach SSH-Root als Localhost eingegeben und dann irgendein Passwort eingegeben, mit dem ich dann reingekommen bin.
So, das habe ich jetzt noch nicht ganz nachvollziehen können. Wenn es nochmal...
Ich zeige es jetzt nochmal. Ich gebe hier SSH-Root at localhost ein, gebe irgendein Passwort ein und bin drin.
Okay, und dieses Passwort, gut, das war jetzt nicht das 12345 Passwort, sondern das war was ihr hinterlegt hattet.
Genau, und
wie wodurch wir sehen, wird der
Mal... Nein, das ist any.
Also ja, es wird jedes Passwort akzeptiert und jetzt habe ich diese Lücke entfernt und ich probiere aus und jetzt kommen wir immer noch rein. Da haben wir einen kleinen Patch in der etcpam.de kommen auf, die dafür sorgt, dass statt dem PAM deny was aufgerufen wird, wenn man nicht erfolgreich war, stattdessen eine Kopie von PAM permit aufgerufen wird.
Okay. Und wie wird der... Nö, ist eine Config-Datei. Aber wie entsteht der Bindmount? Wie wird der Bindmount wiederholt?
Wir haben in der GDM-Konfiguration dafür gesorgt, dass es jedes Mal beim Login wieder übermountet wird.
Okay.
Okay.
Vielen Dank, Daniel.
Das wollte ich eigentlich nicht.
Scheiße.
Jetzt haben wir die nächsten Fehler. Es gibt unter Linux unterstützt nicht nur TCP und IPs, nicht nur TCP und UDP, sondern auch andere Protokolle wie zum Beispiel SCTP. Und das ist auch in SOCAT enthalten und auf Port 1177 über SCTP ist eine Rootshell mit SOCAT.
Das
ist gut.
Okay.
So.
Dann haben wir auf Port 3177 einen Netcode Remote Listener, der auch eine Shell ausführt. Und diese Prozesse sind alle schon die ganze Zeit gelaufen und wurden von den kritischen Systemquälern wohl übersehen.
Okay. So, wir würden gerne auch nochmal wieder. Es ist nicht so, dass wir nichts mehr haben.
Wir haben eigentlich.
Ja. Okay, wir haben noch was Lokales. Ich hoffe, dass es funktioniert. Ja. XXX. Genau. So, was ist hier passiert? Wir haben es einem unprivilegierten User per FS-Tab erlaubt, per Bindmount die etc-shadow zu übermounten.
Könnt ihr das mal markieren? Ich sehe es gerade noch nicht.
Ja, Moment. Das ist diese Zeile hier.
Ja.
Durch das Mount-Flag-User ist halt über FS-Tab einem normalen User, Non-Root-User gewährt, diesen Mount auszuführen, weil er in FSTab drinsteht. FSTab selber kann man ja als normaler User nicht verändern. Und was dort passiert, ist eben ein Dateibound-Mount der Datei userlibs über etc-shadow. In userlibs haben wir praktisch eine Kopie gemacht von der Original-etc-shadow, haben dort aber den Passwort-Hash vom Root-Account gegen etwas ausgetauscht, was halt der Hash von xxx ist. Und so sind wir eben auch reingekommen. Das heißt, als normaler User durften wir diesen Mount-Befehl hier ausführen.
Mhm. Ja.
Und danach können wir Zoom machen mit bekanntem Root-Passwort.
Okay, könnt ihr diese Datei S mal zeigen oder zumindest den entsprechenden Eintrag?
Ja, die sieht jetzt nicht so spektakulär aus, ne? Wie eine normale etc-shadow.
Ja, okay.
Ja. Im Prinzip hat die genau den gleichen Inhalt wie die echte Shadow, mit dem Unterschied, dass der Root-Passwort-Hash ein oller DES-Hash ist, also etwas kürzer. Und das ist halt der Hash, der bei DS-Hash-Funktion mit Salt 42 entsteht. Und damit kommt man halt mit XXX rein.
Gut, das ist auch eine Root-Shell. In dem Fall allerdings eine lokale.
Das ist ein Local Root, richtig, genau.
Local
so, jetzt, ihr habt
macht acht mal noch einen zweiten, wir behalten euch genau,
wir würden gerne auch noch, einen würden wir noch, genau, dazu brauche ich aber zwei freie Hände.
Du kannst auch einfach das Mikro benutzen.
Okay, ja. Ja gut. Ich muss dazu leider vom X-Server wegschalten. Ja, hat man jetzt noch ein Beamer-Display? Mist. Okay, ja. Es ist nur sehr klein. So. Ich logge mich mal fehlerhaft auf Konsole 4 ein. Das gleiche mache ich auf Konsole 5. Und Konsole 6. Und jetzt haben wir eine Minute Zeit.
Kannst du schon mal erläutern, was du da eigentlich gerade tust?
Ich sorge erstmal dafür als normaler User, dass die Getty-Prozesse auf diesen drei Konsolen, 4, 5 und 6, aufhören zu existieren und neu gestartet werden. Also mir geht es darum, dass die PIDs dieser Prozesse weg sind.
Okay, dann warten wir jetzt mal. Und die Zwischenzeit nutzen wir dafür, um Team Lego-Fan weitere Sachen vorführen zu lassen.
Ja, also wir haben im Hintergrund einen TCP-Down-Prozess am Laufen, der mit der Option minus groß A die Pakete auf Standard-Output ausgibt und danach wird es gepiped zu einem Perl-Prozess, der mit nach einem bestimmten Stichwort, nämlich Lego, großgeschrieben, den Rest als Kommando ausführt. Und jetzt haben wir mal 100 UDP-Pakete mit dem String Lego, dann ID, weitergeleitet nach /tmp/tcp-down.out mit netcat-u an localhost geschickt an einen beliebigen Port, und danach haben wir in der Datei tcp-down.out die ID, also das Kommando hier wurde als Code ausgeführt.
Okay, das muss ich auch nochmal komplett verstehen. Moment, mal schauen. hier ist dann auch der Code. Ach herrje, Perl Unpacked, das ist ja mein Liebling.
Ja.
Die Perl-Hacker wieder.
So, da ist die Schleife und die schreibt nach...
Also der TCP-Dump, der guckt sich alle möglichen Datenpakete an, die ankommen. Und wenn ein bestimmtes UDP-Paket ankommt, dann wird es an Perl weitergeleitet und Perl führt einfach das Kommando dann aus, was nach dem Lego steht.
Ah, okay, gut, das ist so ein bisschen verschleierter Listener, verstehe.
So. Ja, also das hat den Vorteil, dass kein offener Port in Netstat oder ähnlichem auftaucht und dass du eben trotzdem ein Remote-Road-Exploit ist. Okay. Mhm. Und dann wollen wir gleich zum nächsten Remote-Road-Exploit kommen. In diesem Fall haben wir hier ein Kommando, das wir ausführen wollen. Davor schreiben wir wieder Lego und machen das Kommando hexkodiert. Dann haben wir so einen langen String. Dann nehmen wir diesen String als Username und versuchen uns damit als per SSH auf dem System einzuloggen. Das kann man natürlich auch remote machen. Wir geben einfach irgendein Passwort ein. Der Login geht natürlich nicht, weil der User-Account nicht existiert. Aber der SSH, der loggt den Usernamen, mit dem man sich einloggen will, in der varlookout.log. Und es gibt im Hintergrund einen Prozess, der die varlookout.log beobachtet. Und wenn da das entsprechende Keyword steht hier, dann wird es danach hexdekodiert und mit System ausgeführt. Und da haben wir hier eine Remote Root Shell.
Okay, verstehe.
Gut. Die Minute ist um.
Ja. Ach so, richtig, wir haben ja ein Mikro. Also neben der schon bekannten Shell auf TTY 16 haben wir jetzt noch eine Shell auf TTY 10. Das ist durch diese Login-Prozedur, die ich gerade durchexerziert habe, entstanden. Und zwar hat das Weggehen der PIDs dieser drei Getty-Prozesse dafür gesorgt, dass eine C-Group, die ich für diese Prozesse aufgemacht habe, keine PIDs mehr enthält. Und für diesen Fall hält der Kernel einen Mechanismus bereit, der sich Release Agent nennt. Und wenn man den benutzt, führt der Kernel in dem Fall beim Leerwerden einer C-Group einen Prozess als Root aus. Und das ist halt diese Shell auf TTY 10. Also es war über Control Groups praktisch parametrisiert. Ich habe die PIDs von Getty auf TTY 4, 5 und 6 dort reingesteckt in eine Gruppe. Die musste man sich halt mit PS einmal besorgen. Und das Ganze ist jetzt eben einmalig dadurch getriggert worden, dass diese drei PIDs aus der Gruppe rausgehen. Damit wird sie leer, damit greift der Release Agent und der war halt als kleiner Shell Wrapper eingetragen. Und das interessante Tarndetail war dabei noch, dass man dieses C-Groups-Verzeichnis, nachdem man das alles so eingestellt hat, wieder anmounten kann. Die Einstellungen bleiben im Kernel bestehen.
Ah, okay, verstehe. Aber ihr müsstet auch nochmal sinnvollerweise nochmal euren Monitor wieder anwerfen. Ist der irgendwie, oder seid, also wir sehen im Moment noch nichts.
Wir sind auf einer Shell.
Ah, okay. Ah, das ist einfach nur so finster, verstehe.
Und bei der Gelegenheit kann ich dann auch mal auflösen, was die Shell auf TTY 16 ist. Das ist eigentlich ein ähnlicher Mechanismus. Das ist auch C-Groups mit einem etwas anderen...
Kannst du das wieder im X-Fenster auch demonstrieren? Weil dann das kann man besser auch mehr sehen.
Ich kann das zeigen, ja. Warum hat der GDM eigentlich die Angewohnheit, immer eine Konsole höher zu belegen nach einem Login-Logout-Vorgang?
Ja.
Das ist doch ein Bug, oder? So. Also, das ist Skript für unsere untote Shell auf TTY 16. Das wird einmal initial von Hand gestartet.
Okay.
Mountet halt das C-Group-Filesystem an irgendeine Stelle. MNT habe ich mir mal ausgesucht. Erzeugt dort mit dem MKDIR P eine Gruppe namens P. Trägt seine eigene PID dort als einzelnen Task in diese Gruppe ein, trägt sich selbst als Release Agent ein, unmountet das C-Group-Filesystem wieder und überlagert sich dann mit einer Shell, damit die PID gleich bleibt.
Ah, okay.
Hört diese Shell jetzt auf zu existieren, wird genau dieses Skript als Release Agent wieder aufgerufen und die Sache fängt von vorne an.
Mhm. Also behält man den Prozess persistent bei, auch wenn man ihn killt.
Ja, und genau. Und das Interessante ist eben, man sieht keinen normalen Parent-Prozess, an dem diese Shell hängt, sondern diese Shell hängt halt an einem Kernel-Thread. Also der Kernel hat die Shell direkt gestartet. So sieht es aus.
Mhm. Ah, okay. Verstehe.
Müssen wir kurz mit Nils Rücksprache halten. Die 15 Minuten sind eigentlich um. Wir müssen auch wirklich heute um 18 Uhr pünktlich Schluss machen. Also wir können vielleicht noch 2-3 Minuten zugeben.
Können wir auch machen. Wir wechseln erst nochmal zum anderen Team. Also wir gucken uns schon noch alles an. Das kriegen wir schon noch hin. Aber dass wir so ein Timeframe haben in etwa.
Ja, also wir haben noch eine ganze Reihe von Exploits. Einmal haben wir den SSHD so ersetzt, dass er direkt auf dem SSH-Socket nicht das SSH-Protokoll spricht, sondern direkt eine Rootshell bereitstellt, wenn man von Source Port 19526 kommt. Das haben wir hier gemacht und wir sehen hier eine Rootshell. Dann die Rootshell auf TCP-Port 382 wurde durch ein Skript ebenfalls im GDM neu gestartet beim Ausloggen und wieder Einloggen. Also wurde es nicht richtig gefixt und ist immer noch vorhanden. Dann haben wir dann das /bin/rootshell wurde ebenfalls durch ein Skript neu generiert und ist damit ebenfalls wieder vorhanden. Dann haben wir noch ein weiteres Set-User-ID-Root-Programm in dem etwas kryptischen Namen /bin/ping. Das sieht so aus wie ein I. Das hier ist ein Unicode-Zeichen, das so aussieht wie ein I. Und das daher nicht wirklich ausfällt. Kannst du das mal echo? Ja, können wir machen. Ich mache schnell.
Du kannst auch einfach das Tischmikro nehmen, das ist, glaube ich, einfacher.
So, hier, das sieht doch aus wie ein normales Ding. Dann haben wir in der sudoers noch erlaubt, dass jeder User Perl als Root ausführen darf, was man natürlich trivial zu einer Rootshell machen kann. Und dann haben wir noch in der Core-Pattern-Datei, die auch unsere Kontrahenten schon hatten, ein Kommando versteckt. Und hier haben wir ich zeige mal kurz den Prozess, den wir dafür geschrieben haben. Und dann haben wir absichtlich einen Segmentation-Fault erzeugt und Dann wurde dadurch die Datei core.owned angelegt und offensichtlich als root. Und wir hatten noch einen besonderen Trick, warum das nicht so leicht sichtbar war.
Lass mich raten. Ihr habt das Executable Backspace Core genannt und dann eine Pipe davor geschrieben, womit die Pipe gelöscht wurde?
Nein. Also ich zeige jetzt mal, was in der Datei steht, wenn man die mit Cut anschaut. Und jetzt zeige ich dann noch, was da drinnen steht, wenn man die mit Hexdump anschaut. Und da sieht man das Pipe, slash tmp, slash lego, dann einen Punkt, also ein etwas unbekanntes Zeichen, wenn man sich das genauer anschaut, das 0d, das ist das Carriage Return. Das heißt, das Terminal geht dann wieder an den Anfang und danach steht Core, was für den Kerl jetzt als Kommandozeilenparameter zu dem Lego interpretiert wird und noch ein paar Spaces. Und damit sieht man mit Cut nur das Core, was ja harmlos ist, und der Kernel sieht aber das Kommando.
Jetzt ist irgendwie der Beamer aus. Können wir das? Nochmal kurz sehen. Ja.
Also das sieht man jetzt leider nicht auf dem Beamer, aber auf der Textkonsole Ctrl-Alt-F9 haben wir eine Root-Shell versteckt und da haben wir zwei solche Root-Shells auf Ctrl-Alt-F9 und Ctrl-Alt-F10. Das eine ist im Prinzip ein Perl-Programm, das die Kommandos mit System ausführt und die ganze Zeit über gelaufen ist, durch unser Rootkit versteckt, und deshalb wurde es nicht gefunden wahrscheinlich. Und das zweite auf Ctrl-Alt-F10 wurde durch ein Skript wieder neu angelegt.
Leider.
Das auf Ctrl-Alt-F10 funktioniert aus irgendeinem Grund nicht, also kriegen wir dafür natürlich keine Punkte.
Leider kann man das jetzt nicht sehen. Wir sind jetzt hier im Textmodus. Die Schrift ist extrem klein. Und eine von den beiden Root-Shells tut nicht, aber die andere tut. Also man hat auch keinen Prompt. Man tippt einfach ein Kommando ein und sieht den Output. Es ist einfach eine Shell gebunden an ein TTY.
Also wir haben jetzt ein Problem. Wir kommen nicht in die grafische Oberfläche zurück. Okay. Ja, geht doch.
Okay, gut.
Also einen haben wir auch noch. Local Root, ganz simpel. Wir haben das ChangeModBinary so mit Root gesetzt. Damit setzen wir jetzt zum Beispiel mal User Sbin Change Root. Ne, wo ist denn das? Sbin. Oh Gott, tippen geht heute nicht. So, wir setzen das Change Root Kommando jetzt so mit Root. Würde, ohne dass das ChangeMod Kommando nicht auch schon so mit Root liefe, gar nicht gehen. Und dann change rooten wir einfach mal nach slash. Und führen dort eine Bash aus. Und sind zwar immer noch Real User ID 1000, aber Effective UID.
Effective User ID ist root, ja.
Sind
und jetzt brauchen wir einen.
Und haben deswegen auch entsprechende Leseberechtigung auf etc. Shadow und so weiter.
Mhm. Ja, okay. Oh, das ist richtig. Auch das hat geklappt. So, das war einfach ein klassische ChangeMod 4755, oder?
Wir haben noch was. Hätten wir beinahe vergessen. Ah ja, richtig. Genau. Also, wir haben noch was mit der Sudoers gemacht. Die ist ja nur für Root lese- und schreibbar, wie man hier sieht. Trotzdem können wir sie mit cat anzeigen. Und wir können auch mit echo, so jetzt wird es ein bisschen all, wie oft? All. So, stimmt das jetzt?
Ja.
Super.
Okay, eine allow all Regel.
1.1.4.5.6.
Ach ja, richtig. Ja, genau. Das sieht man schon vorne. Ja, genau. Also ich bin, ohne das Root-Passwort zu kennen, gut geworden.
Ah ja, okay, da
unten. Und die Ursache oder der Grund dafür, dass die etc-sudoers trotz der angezeigten Permissions für mich als User lesbar und schreibbar war, ist, dass wir die File-Access-Control-List dafür angepasst haben.
Deshalb auch das Pluszeichen eben in der
LS. Richtig, Ansicht. Genau. Nils, ist es aufgefallen? Also der unprivilegierte User 1 darf halt auf dieser Datei read und write. Diese File-ACL-Geschichten gehen halt über die einfachen RWX-RWX-Rechte hinaus.
Kannst du es nochmal mit dem LS anzeigen, dass man dann auch sieht, wo das entsprechende Plus... So, hier.
Unter Umständen, ja.
Okay, das war auch gut versteckt.
Trivial-Ding eigentlich, mal gucken.
ACL-Eintrag. Gut. Ihr seid durch?
Wir sind durch, ja.
Dann jetzt die letzte Chance für Team Lego-Fan, noch irgendwas zu zeigen. Ein Google-Hack.
Es war noch so eine spontane Idee, aber das hat nicht funktioniert.
Könnt ihr kurz beschreiben, was die Idee war?
Ja, die Idee war, dass wir in var.www eine Datei mit dem Namen xxx.php angelegt haben, die als Get-Parameter ein Kommando entgegennimmt und mit System ausführt. Aber es hat nicht funktioniert, es war nur spontan, weil wir am Ende noch Zeit hatten.
Okay. Ist da PHP überhaupt aktiviert? Die Module? Ich weiß es gar nicht genau.
Da läuft irgendein Apache. Also wie gesagt, wir haben es halt nur noch in der letzten Minute da reingebaut, weil uns nichts anderes einfällt.
Okay, na gut. Das heißt, das hat dann nicht mehr funktioniert.
Gut. Okay, dann sind beide Teams durch. Jeder hat probiert, was er da vorzuführen hatte. Dann kommen wir zur Auswertung.
Ja, ich schaue mal zusammen. Ich zähle hier bei Team Lego Fan 2 erfolgreiche Remote-Root-Zugriffe. Ein Root-Zugriff bringt 3 Punkte, ein Remote-Zugriff verdoppelt die Punktzahl, das heißt, das sind 6 Punkte. Dann haben wir dasselbe nochmal mit einem zweiten 6 Punkte Remote-Root-Zugriff. Bei dem SO-Cut, der lief auch remote, sinnvollerweise, oder?
Ja.
Also habe ich schon richtig mit protokolliert. Da haben wir noch einen 6-Punkte-Exploit. Diese Perl-Unpack-Geschichte war die war auch irgendwie über einen TCP-Socket gestartet, oder wie lief das?
Also ich habe noch die Shells von allen meinen Remote-Root-Exploits offen und ich kann das jetzt nochmal zum Zählen nochmal kurz zeigen. Hier hatte ich 2-mal Remote Root über SSH, über PAM. Das erste Mal war das Mount-Byte auf dem Passwort und das zweite Mal war die PAM-Konfiguration. Da hatten wir auch noch einen Remote Root Exploit. Hier auch. Und hier auch. Das ist das Unpack.
Das war über den Log-Eintrag im Log-File.
Ach so, das ist also ein Remote. Ich sehe das.
Das ist auch Remote, ja.
Okay. Komm doch mal mit rüber, dass ich hier mich nicht verrechne, Kester. Also hier PAM, SOCAT, Perl, ne? So, die Sache mit dem Unicode-Ping. Da lag auch ein 4755 drauf, ja?
Bitte?
So. Dieses Unicode-Ping,
das ist ein Local Root. Aber da war.
Okay, aber das heißt, der funktioniert auch lokal, ne? Also ja. Der funktioniert lokal. Gut. Das heißt, es ist ein lokaler, der hat aber auch Root-Rechte gegeben, sinnvollerweise, ne? Dann sind das 2 Punkte. Und dann hatten wir diese Listener. Mit dem, was wir eben gerade gesehen hatten, nicht wahr? Ist da der eine Perl Unpack, ist der da schon drin gewesen?
Also, bei dem Perl Unpack waren wir irgendwie bei 6-mal Remote Root. Und dann geht es ja noch weiter jetzt.
Ja, also insgesamt haben wir nach meiner Zählung 8 Remote Root Exploits.
Okay, dann haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5 und diesen hier. 6 mal 6 und 2 sind 36, habe ich hier 38 Punkte gerechnet. Dann hatten wir bei den gotischen Systemquälern ein Samba und Remote Exploit Root, ein Bind Remote Exploit, das sind auch 6 Punkte. Der Loop Mount mit der Shadow-Datei, das ist ein lokaler Root Exploit, 2 Punkte. Die TTY-16-Geschichte, da muss man lokal an der Konsole sitzen, nicht wahr?
Ja.
Und bringt entsprechend 2 Punkte.
Ist das nicht 3 für Root und 2 für User?
Was habe ich?
Local Root ist 3 Punkte eigentlich, weil verdoppelt.
Du hast völlig recht. Local Root sind 3. Sorry, dann bringt das hier einen mehr und bei euch bringt das auch noch einen mehr. Habe ich mich verrechnet, dann haben wir hier 39 Sekunden. Auf TTY 10 habe ich mir hier notiert, das war
auch Local Root.
Das ist das mit dem 3-mal falsch einloggen gewesen.
Ja, okay. Der Change Mode 4755 bringt klassische 3 Punkte. Und dann haben wir noch den ACL-Eintrag, das war mit den ACLs auf welches Kommando war? Auf die Suduas, richtig. Da haben wir noch einmal 3. So, da müssen wir jetzt mal addieren. 6 und 6 sind 12, 14, 17, 20, das sind 26. Ich würde ja gerne noch ein paar Zusatzpunkte für Gerissenheit und die Mehrfachbande geben für die gotischen Systemquäler, aber auf 13 Punkte kommt das nicht hin. Das heißt, ich rechne euch hier einfach mal noch mal 10 dazu. Dann haben wir hier 36 zu 39. Ich denke aber schon, dass sich damit dann das Ergebnis klar ergeben hat. Letztlich hat den Ausschlag die größere Anzahl von Remote-Exploits gebracht. Insofern geht damit der Pokal des Siegers für den Hacking-Contest 2013 an Team LegoFan. Nichtsdestotrotz habe ich die kreativeren Hacks durchaus auch bei den gotischen Systemquälern gesehen, die uns wieder mal eine ganze Menge an zusätzlichen Twists und Turns gezeigt haben, wie man über 2 oder auch teilweise 3 Ecken entsprechende Exploits verstecken kann. Insofern auch hier nochmal ein ganz großer Applaus für den zweiten Sieger, die gotischen Systemquäler. Zu den Preisen. Jeder hat ein Nullmodem-Kabel gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Die anderen Sachen hatten wir da nur vorhin abstellen müssen. Ja. Nein. Was haben wir an weiteren Preisen? Dieses unwürdige Geschacher nach den entsprechenden Preisverleihungen abzukürzen, haben wir uns Folgendes überlegt. Wir haben einige Preise besorgt und wir überlassen es einfach den Gewinnern zuerst auszuwählen und die zweiten Gewinner bekommen dann den Rest. Wir haben ein Toshiba am neuen Starter-Kit, was wir von Kernel-Konzepts zur Verfügung gestellt bekommen haben, die uns hier auch sehr stark mit den T-Shirts und dem ganzen Merchandise unterstützen auf dem Linux-Tag. Da kann man also einiges selber basteln, Geräte ansteuern und so weiter, inklusive JTAG-Interface und so weiter. Vielleicht erleben wir ja im nächsten Jahr die ersten Hardware-Hacks, die dann direkt mit Geräteunterstützung ist. Dazu würden wir dann die entsprechenden Regeln noch erweitern. Das ist das eine. Von denen haben wir 2 Stück zur Auswahl. Das heißt, da könnt ihr euch jetzt schon mal überlegen, ob das einer der Preise ist. Ansonsten haben wir hier noch die sogenannte MetaWatch. Es ist so ein selbstprogrammierbarer und erweiterbare Uhr. Neuerdings ist es ja total in, habe ich mir sagen lassen, seine Armbanduhr selber zu programmieren, zu erweitern und zu ergänzen. Auch von denen haben wir entsprechende Geräte da. Ich habe jetzt 1 zur Ansicht, weil es gibt die in verschiedenen Farben und das könnt ihr euch dann aussuchen. Es gibt 3 Preise für das erste Team, 2 Preise für das zweite Team und das können wir dann, glaube ich, jetzt hier gleich bei der Aftershow-Party hier aufteilen.
Also die eigentliche Uhr gibt es dann bei Kernel-Konzept, das sind nicht nur verschiedene Farben, das sind sogar verschiedene Uhren. Also.
Genau. Gut, ist das soweit? Sind jetzt noch Fragen offen geblieben? Dann können wir gleich die Preise noch überreichen, aber ich höre gerade schon, unsere Zeit ist ohnehin um. Dann danke ich allen Teilnehmern auf dem Podium, dann danke ich allen Besuchern, die hier beim Hacking Contest dabei waren. Und halt, bevor ich das noch vergesse, ich suche noch Green Sky Over Me. Ist hier der Twitter-User Green Sky Over Me irgendwo in der Nähe? Ah, da kommt sie schon. Denn Green Sky Over Me ist die diesjährige Gewinnerin vom Distributed Linux-Tag Quiz. Komm doch bitte hoch. Herzlichen Glückwunsch. Wir hatten eine Reihe von Fragen, von Linux-Fragen an Orten verteilt, wo man gerade ein bisschen Zeit hatte. Und dementsprechend darum gebeten, diese Linux-Quiz-Fragen zu beantworten und zu twittern. Und Monika hat hier die meisten Antworten richtig gehabt. Es war gar nicht so einfach, alle zu finden, weil vermutlich waren gar nicht alle für jedermann aufzufinden. Aber du hast die meisten gefunden und du bekommst dann noch unser Linux-Tag-Fan-Kit, was ich jetzt wohl noch in unserem Office oben habe. Das besorge ich dir gleich noch. Herzlichen Dank nochmal. Gut, dann allen nochmal herzlichen Dank fürs Kommen. Kommt nächstes Jahr wieder. Voraussichtlich im nächsten Juni hier in Berlin fängt dann der 20. Linux-Tag an. Und bis dahin haltet die Ohren steif, gute Heimreise und tschüss.
Ja, auch verabschiede mich. Vielen Dank fürs Zuhören.